Wann ist eigentlich genug? Wirklich genug? Genug Machtspiele, genug Wegschauen, genug Entscheidungen, die gegen die eigenen Werte sind. In dieser Folge reden wir über Momente, wo Menschen spüren, irgendetwas stimmt da einfach nicht mehr. Im Unternehmen, in der Gesellschaft, vielleicht sogar im eigenen Leben. Wir gehen aus von aktuellen Fällen und tauchen in eine Diskussion ein, die ein bisschen unbequem ist. Wir glauben aber unglaublich wichtig. Eine Diskussion über Profit, Moral, über Verantwortung. Was passiert, wenn wirtschaftlicher Druck plötzlich wichtiger wird als Sicherheit? Warum schweigen so viele Menschen, obwohl sie merken, dass etwas komplett in die falsche Richtung läuft? Und was braucht es eigentlich, um aufzustehen und zu sagen, bis dahin und nicht weiter? Die Folge ist persönlich, emotional, teilweise radikal ehrlich. Und eine der wichtigsten Fragen vielleicht überhaupt zieht sich durch die ganze Folge durch. Für was stehen wir eigentlich wirklich ein? Schön, dass du da bist. Willkommen beim Resilient Company Podcast, Folge 27.
Wann ist genug genug? Wir haben momentan wieder wahnsinnig viele Beispiele, auch in Schweizer Medien. Aber auch wenn man so das gesellschaftspolitische Feld aktuell anguckt, wo man sich schon fragen kann, hey, wann ist genug eigentlich genug? Und wir haben da wieder viele Bad Leadership Beispiele auch entdeckt. Wir haben gerade letztes Mal über Patrick Fischer, einen Verband, gesprochen auch. Wie ist der damit umgegangen? Es sind noch 2, 3 andere Sachen passiert. Wir haben die gesellschaftlichen Themen wie Iran-Krieg und Co. Nicht, dass wir jetzt einen Politik-Podcast machen. Wir sind immer noch Resilient Company.
Und werthaltig in der Thematik von Politik und Iran-Krieg.
Genau.
Weil es ein sehr kompliziertes Thema ist, wo wir uns grundsätzlich nicht würden wählen, aus dem Fenster lernen.
Genau, und gleichzeitig ist eine Wertehaltung ja doch auch was Globales und nicht einfach nur, was für Unternehmen gilt. Du hast eine Wertehaltung, ich habe eine Wertehaltung. Wir haben als Resilient Company eine gemeinsame Wertehaltung. Also irgendwo ist es dann auch nicht ganz wegzudenken und gibt vielleicht noch ein bisschen mehr Stoff auch, um das ganze Konstrukt Werte zu verstehen. Aber wenn wir jetzt davon sprechen, ja, es passiert gerade so viel. Ein Fall, der uns auch recht präsent ist, den wir gerne aufgreifen würden, ist auch Bergbahnen.
Der Fall in Engelberg, das Gondelunfall, das Gondeldrama, schon ein paar Wochen her. Und trotzdem, neben der ganzen Tragik, interessant zu analysieren, was da für Dynamiken auch in so Führungspositionen, Führungsgremien stattfindet. Und auch noch spannend, der Link vielleicht zum letzten Mal, weil letztes Mal haben wir ja mit dem Patrick Fischer und dem Verband schon stark auch die Sichtweise von den wirklichen Führungspersonen gehabt, also von den Chefen. Wir haben Urs Kessler ein paar Mal zitiert, oder ich habe ihn vor allem zitiert, als Verbandspräsident, also oberster Chef, wenn man so will. Der Patrick Fischer, operativ auch oberer Chef, aber natürlich hat er mit dem Verbandsvorstand neu oben an sich. Und bei dem Bergbahnthema kehren wir es aber gerne ein bisschen um, oder? Also, neben dem, dass die Tragik passiert ist, hat es nachher auch den einen oder anderen Artikel darüber gegeben, was für Dynamiken eben in so einem, jetzt in dem Fall sicherheitsrelevanten Kontext, durchaus passiert, oder? Also, es sind Artikel gewesen, die ich gelesen habe, wo es darum gegangen ist, dass eigentlich, also, das System ist eigentlich so, in diesen Bergbahnen, in anderen sicherheitsrelevanten Unternehmen wird das gleich sein, gibt es eine Sicherheitschefin oder einen Sicherheitschef. Und der entscheidet eigentlich, jetzt bezogen auf die Bergbahnsysteme, wenn das die Gondel abgestellt wird oder wenn die Bergbahn abgestellt wird aufgrund von einem Sicherheitsrisiko, also in dem Fall Wind, Sturm, genau. Und dann haben aber in den Artikel durchaus auch solche Sicherheitschefs gesagt, auch anonym, aber gehen wir mal davon aus, dass es stimmt, dass der Druck innerhalb von diesen Führungsgremien oder in ihrem Führungsgremium durchaus real ist. Und real ist im Sinne von, dass dann halt mal ein CEO durchaus kann sagen, nein, du lässt es jetzt weiterlaufen. Und so Sätze dann kommen wie, ja, du weißt schon, von wem du den Lohn überkommst.
Also klare Machtausübung.
Jetzt sind wir mit dem Thema Macht, absolut, genau. Klare Machtausübung, kommerzielle Interessen gegenüber Sicherheitsinteressen. Auch da sind wir nicht Experten, wenn es gerechtfertigt ist, die Bahn abzustellen, wenn nicht. Und trotzdem, ja, also wenn mal etwas passiert und das ist in Engelberg passiert, dann ist es einfach hochtragisch und dramatisch. Und es gibt, also kann man in den Artikel lesen, wenn man sich mit dem Thema befasst, nochmal, auch ich bin kein Experte, was die Sicherheit bei Bergbahnen betrifft, aber scheinbar gibt es Gesetze, scheinbar gibt es Regeln. Und es stellt sich für uns natürlich auch als Leadership schon die Frage, oder? Wenn, du hast gesagt am Anfang, wenn ist genug genug? Also wenn sagt der Sicherheitschef irgendwann, hey, sorry, aber hinter dem kann ich nicht mehr stehen. Das ist Wert, das sind Werte, also es geht entgegengesetzt zu meinen Wert. Das kann ich moralisch nicht vertreten. Das ist schon eine sehr spannende Diskussion.
Und ich habe mich gefragt, wann ist für mich genug, genug? Auch in so einem Fall, oder? Und ich bin da relativ schnell drauf gekommen. Du hast gerade angesprochen, es gibt vielleicht auch eine gewisse gesetzliche Ebene. Und das ist für mich eine ganz klare Grenzüberschreitung. Auch zu sagen, hey, sorry, dafür stehe ich nicht gerade. Ich meine, hinterher, wenn alles gut gegangen ist, sagen alle immer, ja, was hast dich so angestellt? Ist ja gut gegangen. Und trotzdem, wenn es eine sicherheitsrelevante Entscheidung ist, die gesetzlich, gehen wir jetzt mal von aus, wenn die gesetzlich vorgegeben ist, wie man da vorgehen muss, und dann jemand, der nicht Sicherheitschef oder Chefin ist, über den Kopf hinweg entscheidet, dann ist es für mich eine ganz klare Grenze, wo ich sage, hey, sorry Leute, die Rahmenbedingungen, die gesetzlichen Rahmenbedingungen, ich mache mich vielleicht noch strafbar, ich setze damit vielleicht sogar das Menschenleben von anderen aufs Spiel, ist für mich ein absolutes No-Go. Und das klingt immer so krass, aber doch, in so einem Fall würde ich sagen, sorry, ja, dann zahlst du vielleicht meinen Lohn, aber dann kündige mich doch oder ich gehe von allein oder pranger dich sonst irgendwo an, mach es publik, weil das ist für mich wirklich nicht in Ordnung.
Hey, ich kann im Fall das bei jeder Silbe, die du bringst, nachfühlen und nachvollziehen. Und wir werden heute in den paar Minuten, wo wir darüber reden, aber auch merken, dass es nicht so ganz einfach und so hundertprozentig klar ist. Weil, also, Gesetz ist eins, Gesetz sicherheitsrelevant, wo Menschenleben auf dem Spiel stehen. Und so höre ich dich auch. Sicher nochmal eine andere Ebene, nochmal eine zusätzliche Ebene. Jetzt könnte man natürlich irgendwie plakativ und populistisch fast sagen, bist du auch schon mit dem Velo über Rot gefahren? Okay, ist deine eigene Entscheidung, vielleicht ist dein Menschenleben, das im Kontext ist. Es wäre auch durchaus möglich, dass mit dem Verhalten ein Menschenleben in Frage stellst, das Risiko nimmst von einem anderen Verkehrsmobilist, Verkehrsmobilistin. Also Vollbremse im Bus, weil du bei Rot durchgehst. Hinten fliegt einer, ein Kind, ein Kinderwagen durch den ganzen Bus durch. Also auch der Entscheid, ein Gesetz gebrochen zu haben, wo man das Gefühl hat, ja, nein, Achtung, es gibt auch in meinem Umfeld viele Gümmeler, also Velofahrer. Und ich stehe für meine Werte. Ich finde es immer jenseits, wenn die Velofahrer hier in der Stadt Zürich über Rot fahren. Sie sind sich der ganzen Tragweite nicht bewusst. Aber auch da, Kavaliersdelikt. Haben wir letztes Mal schon mal gehabt, Kavaliersdelikt. Aber ja, jetzt kann man sagen, in so einer Bergbahn und da sind Menschen in dem Gondel, ist ja klar, dass der Sicherheitschef muss die Macht habe ich nicht sagen, jetzt stellt man ab. Ihr werdet in eurem eigenen Alltag auf ein paar Sachen stoßen, wo ihr das Gesetz in dem Sinn gebrochen habt. Das Gefühl habt, ja, das ist ja nicht so schlimm. Und man sich nicht ganz bewusst ist, was das alles kann auslösen kann. Also gehen wir zurück in so einen führungsthematischen Fall. Also ja, ein Gesetz brechen, wo Menschenleben jetzt auf dem Spiel stehen. Und ehrlicherweise finde ich nicht einmal nur Menschenleben im Sinne des lieblichen Lebens. Es können ganz viele Sachen auch passieren und es gibt ganz viele Sachen, wo finanziell die Menschen dann sterben, wenn du so willst. Aufgrund von Führungs- und Machtentscheiden, wo Konsequenzen nicht getragen werden. Also ja, ich bin näher bei dir, Gesetz brechen ist so ein Parameter, wo irgendwo sollte Grenzen sein. Aber das ist glaube ich das Bittere daran. Dann durchaus Gang gegeben, dass in grossen Unternehmen, Führungsgremien das Gesetz nicht immer eine grosse Rolle spielt und man zum eigenen Profit über Leichen geht. Und ich meine mit Leichen nicht einmal nur jetzt wirklich das Biologie, also das Menschenleben, wie das jetzt da leider passiert ist bei diesen Bergbahnen, sondern auch über das Schicksal von Menschen, die ihre Jobs verlieren, die Massenentlassung zur Folge hat und, wo Gesetze missbraucht werden oder eben nicht gefolgt werden. Also schon, ja, Gesetz ist ein Parameter, Gesetz hilft. Aber Gesetz ist auch nur immer die Basis, oder? Also es gibt ja dann noch die moralische Ebene, die ja im Gesetz nicht immer widerspiegelt ist, die dann nochmal ganz eine wichtige Wertediskussion natürlich auch aufnimmt. Und dort anstehen und sagen, ja, wie du dich sagst, für mich ist genug, das kann ich nicht mehr vertreten. Das kann ich nachvollziehen. Das kann ich mega gut nachvollziehen. Das habe ich auch schon selber
gemacht. Aber finde ich wichtig, dass du die Ebene mit reinbringst. Denn die Frage ist ja, was ist das für eine ethische Entscheidung? Jetzt Moral, Ethik wird häufig Synonym verwendet, ne? Ist nicht ganz, aber das wollen wir jetzt nicht auseinandernehmen. Ja. Aber was ist das ethisch auch für eine Message? Fahre ich jetzt noch mit gutem Gewissen nach Engelberg und nehme eine Bergbahn? Hat das einen Auslöser? Habe ich es vielleicht auch gar nicht mitgekriegt? Ist das etwas, wo ich mir denke, okay, die Bergbahn, die wollen einfach nur Profit machen, so wie du es gerade gesagt hast. Profit wird irgendwie über Sicherheit gestellt. Was ist das für eine ethische Message auch nach draußen? Das ist jetzt auch wieder was, was die Öffentlichkeit angeht. Unabhängig davon, gibt es das auch eine ethische Message innerhalb dieses Unternehmens?
Ich meine, es ist ein so relevanter Punkt, finde ich, in unserer Gesellschaft, wo viel zu wenig Beachtung geschenkt wird. Ehrlicherweise, meine Analyse zu dieser Frage, gehe ich jetzt noch auf Engelberg guten Gewissens? Ich sage ja. Das Einzige, was den Unterschied macht, ist, bei Engelberg wissen wir, dass irgendetwas nicht funktioniert hat in dem Sicherheitsprozedere. Neben dem nochmal, ich glaube, das ist auch wirklich sehr komplex. Also man redet auch von irgendwelchen Windspitzenbühnen, die noch schwierig zum Vorhersagen sind. Wir wissen ja auch nicht, ob in Engelberg die Machtkonstrukt so gespielt haben, wie wir sie jetzt beschreiben, wie sie in dem Artikel drin beschrieben sind. Darum, bei anderen Bergbahnen ist vielleicht die Machtdynamik, die negative Machtdynamik vielleicht sogar noch stärker, nur wissen wir es nicht. Also gehe ich darum in dem Sinn mit besserem Gewissen auf Engelberg als auf andere Orte. Oder umgekehrt gehe ich an einen anderen Ort mit besserem Gewissen in eine Bergbahn hinein als in Engelberg. Ich glaube, das wird wahrscheinlich der Gesamtsituation der Realität nicht gerecht. Bei Engelberg ist jetzt etwas passiert, was tragisch ist. Und wo man ja mit wahrscheinlich nicht so gutem Gefühl, ich kann nachvollziehen, wenn man mit nicht so gutem Gefühl in die Grundlage einsteigt. Es ist aber grundsätzlich so, wenn man mit nicht so gutem Gefühl in die Grundlage einsteigt, grundsätzlich. Oder ob es nicht so gutes Gefühl ist, das entsprechende Produkt zu kaufen, wo man weiss, es ist auf Basis von Kinderarbeit erstellt. Oder welche Branche man überhaupt unterstützt. Und für Branchen schaffen, wir haben jetzt die Gedanken zur Resilient Company auch gemacht, für welche Branche, wenn wir wertebasiert schaffen und für welche gibt es irgendwie eben ein No-Go. Also die Dimension ist ehrlicherweise riesig, glaube ich. So
ja, und ein mega, mega guter Link. Ich kann es gerade auf mich persönlich beziehen, denn ich weiß, ich steige nicht mehr mit gutem Gewissen dort ein. Ich habe generell Höhenangst und jedes Mal, wenn diese Gondeln über diese Rolldinger auch fahren oder muss ich irgendwas festdrücken, auch wenn das nichts ändern würde, wenn wir da abstürzen würden, dann kann ich mich nicht irgendwo festhalten. Für mich war immer so auch Qualitätsstandards, auch in der Schweiz, auch in Deutschland oder in Italien steige ich nicht einfach so in so eine Gondel ein, schon immer nicht, nach all dem, was man auch in den letzten Jahren mitbekommen hat. Das ist nochmal ein ganz anderer Qualitätsstandard. Und das ist etwas, wenn das tatsächlich ein Branchenproblem auch ist, dann steige ich nicht nur in Engelberg nicht mehr mit gutem Gewissen ein, sondern generell nicht mehr. Dann laufe ich lieber den Berg hoch und wieder runter oder fahre mit einem Trotti wieder runter. Also das ist bei mir eine persönliche Ebene. Ja. Und was aber den Transfer macht zu werten, wo stehe ich denn generell, was ist mir wichtig? Oder und da ist mir einfach wichtig, dass wenn ich mein, und in dem speziellen Fall ist es auch mein Leben, in die Hände von jemandem gebe. Oder auch wie du ansprichst, wenn ich mein Vertrauen in eine Marke stecke, ob es Klamotten sind, ob es ein Auto ist, ob es eine Wohnung ist, ob es Möbel sind, wie auch immer die hergestellt sind im ganzen Herstellungsprozess, dann sage ich zum Beispiel, mir ist es wichtig, dass Dinge nachhaltig geschaffen werden. Leute, die bei Temu bestellen, Entschuldigung, aber ihr habt es einfach nicht verstanden. Oder das ist für mich total gegen meine Werte. Das funktioniert nicht. Und das setze ich jetzt gleich, auch wenn es natürlich nicht ganz das Gleiche ist. Aber da muss man sich dann die Gedanken drüber machen. Du hast gerade auch angesprochen, ja, welche Branchen würden wir als Resilient Company denn überhaupt vertreten? Was ist da unsere Wertehaltung? Und auch wenn ich da persönlich sehr klare Grenzen ziehe bei gewissen Themen, tue ich es bei anderen wiederum nicht. Ja. Und das ist dann jetzt super, dass du den Link gemacht hast, weil wir da jetzt direkt auch zu Themen kommen, ja, wo ist es denn nicht so ganz klar und so einfach, wie du eingangs auch angesprochen hast.
Genau, also ich bin voll bei dir, geht mir in vielen Belangen genau gleich, wenn es für mich Themen sind, die hundertprozentig klar sind. Das Thema sind, die hundertprozentig klar sind, wie Temu. Bin ich bei dir. Temu ist für mich, also ja, tut mir leid. Unsere Welt kann nicht so wichtig sein, oder unsere Gesellschaft in den Situationen, wo wir sind, dass ich jetzt genau für das Oktoberfest jetzt irgendwie noch ein Dirndl brauche und das muss ich, und ich will kein Geld ausgeben. Sorry, so wichtig bist du selber nicht, dass du müsstest auf Temu etwas bestellen. Also bin ich hundertprozentig bei dir. Und solche Themen, es gibt ein paar Themen, die sind für mich super, super klar. Rüstungskonzerne sind für mich klar. Ich kann auch nicht verstehen, dass man, ja, ist jetzt vielleicht ein politisches Thema, immer mit einem Arbeitsplatz kommt, fördert Innovation und versucht, Arbeitsplätze im Rüstungskonzern, ich habe letztens eine Statistik dazu gesehen, einen Beitrag, also die wirklich direkt davon abhängen, sind ein paar tausend Arbeitsstellen. Das können wir switchen, da sind wir genug innovativ auf dem Platz. Es ist immer schwer, he? Also Arbeitsplätze sind wichtig. Wenn du selber betroffen bist vom Arbeitsplatz, ist es immer anders als aus der Distanz, das zu sagen. Aber Rüstungskonzern ist für mich ein bisschen so, also ein No-Go würde ich nicht dafür arbeiten. Und dann gibt es aber wahnsinnig viel Graubereich. Aber also, weißt du, wo es dann wirklich... Also weißt du, kann ich dann, wenn du Textil nimmst, schaffe ich für einen H&M? Schaffe ich für Zara? Mhm. Jetzt gehen wir also zurück, nicht einmal nur das Produkt kaufen, ist das eine, das können wir vielleicht noch entscheiden. Textil habe ich auch versucht, viel stärker drauf zu schauen. Mein Lieblingsladen ist Revolve. Ist ein bisschen, kostet ein bisschen etwas, aber auch. Du kannst ein T-Shirt haben für 40, 45 Franken, vielleicht auch mal günstiger. Und die schauen, dass die nachhaltigst möglich der Brands da drin sind. Das finde ich für mich persönlich auch ein wichtiges Thema. Aber ja, komme ich ein Jobangebot über von Zara und sage dann nein. In welcher Lebenssituation bin ich? Brauche ich das Geld, brauche ich es nicht? Wir haben für eine Agentur geschafft, die für die Tabakindustrie arbeitet. Ich habe mich schwer dafür. Ich war selber in die Projekte nicht involviert. Aber das ist nur mich zu rechtfertigen, warum ich jetzt halt ein besserer Mensch bin. Nein, überhaupt nicht. Der finanzielle Druck, und da kommt ja die Diskussion auch in dem Bergbahnproblem her, oder? Der finanzielle Druck, der kommerzielle Druck, hey, oder nein, der ökonomische Druck, so würde ich sagen, wo du als Unternehmen hast, als verantwortliche Unternehmen, der ist ja schon mega real. Also, du hast die Löhne, die musst du zahlen, du musst die Aufträge haben. Ja, wenn wir jetzt den Tabakkonzernauftrag einfach sagen, hör, das machen wir nicht, weil wir sind ja da moralisch da korrekt und so, wir wollen das nicht fördern. Ja, dann musst du ein paar Leute auf die Straße stellen, die bei dir arbeiten, die tagtäglich in das Büro hineinkommen, die dir am Herzen liegen. Also das Dilemma, das lässt sich nicht wegdiskutieren. Das ist real. Mhm. Ob jetzt der Geschäftsleiter in einem Sicherheitsthema, wo es darum geht, der Sicherheitschef hat Kompetenz, wirklich berechtigt ist, das Ökonomische da in die Waagschale zu legen, ja, nochmal ohne die ganzen Details zu kennen, auch die finanzielle Situation von diesen Unternehmen oder den Bergbahnen zu kennen, ohne das ist schon wahrscheinlich recht grenzwertig und würde ich völlig verstehen und habe ich auch in meinem eigenen Leben schon das ein oder andere Mal gemacht, dass ich gesagt habe, hey, das stimmt für mich nicht, für das kann ich nicht anstehen und darum bin ich da raus.
Das kann ich super gut nachvollziehen. Auch, dass es manchmal eben nicht so ganz klar ist, man nicht vereinsteht, oder mit dem finanziellen Druck, Löhne zahlen und. Können jetzt auch hingehen und sagen, ja, warum hast du überhaupt angefangen, für einen Tabakkonzern zu schaffen, oder? Denn gleichzeitig haben wir auch beide einen Ölkonzern drin gehabt, oder?
Stimmt, ja.
Sagen, es ist jetzt auch ein paar Jahre her, da war ich da noch nicht so radikal, war vielleicht auch ein bisschen naiv, aber letztendlich habe ich mir das dann immer schön zurechtgelegt, oder wir haben Events gemacht für die. Wir haben jetzt nicht am Businessmodell mitgeschafft. Und dann kriegt man ein bisschen Hintergrundwissen mit, ein paar Einblicke und merkt irgendwie, ja, die forschen ja schon an Ansätzen für einen Treibstoff der Zukunft und sind schon bemüht, E-Mobilität auszubauen. Aber wie viel das letztendlich ist, ja, es war halt eine nette Info, um für mich irgendwie auch zu rechtfertigen, warum der Konzern jetzt in Ordnung ist und warum es in Ordnung ist, da die Events mitzutreiben, weil sie haben ja schon irgendwo so ein paar Ansätze, wo sie in die richtige Richtung gehen, wo ich auch vertreten würde vielleicht. Oder? Und so legt man sich das dann zurecht. Und das ist dann vielleicht nicht ganz so schlimm wie jetzt das Sicherheitsthema. Und gleichzeitig müsste man aber ehrlicherweise auch in die andere Richtung denken und sich überlegen, ja, was macht das Öl auf dieser Welt eigentlich? Was sind da die ganzen negativen Konsequenzen? Und da sind wir dann direkt in der Wertediskussion. Was ist vertretbar, was nicht, was lege ich mir nur zurecht? Und ich muss sagen, inzwischen bin ich da viel, viel radikaler geworden.
Ja.
Weil
also deine eigenen Entscheidungen, was machst du, was nicht machst.
Genau, in meinen eigenen Entscheidungen. Und das ist auch sehr geprägt von der Gesellschaft, aber auch sehr stark, seit wir auch wirklich mit Unternehmen in diesen Entscheidungsprozessen sind, wo ich mir fragen muss, auf der Ebene Gesellschaft vielleicht auch, wann ist genug genug? Es sind ganz viele Aspekte, die da damit rein spielen, wie ja gesunde Betriebsgröße. Warum muss ich jedes Quartal noch mal mehr Umsatz drauflegen, obwohl es uns doch eigentlich gut geht?
Die Zitrone auspressen.
Die Zitrone auspressen. Und das sind also Themen, wo ich dann auch mittlerweile sehr stark spüre, wenn ich nichts sage, wenn ich nicht handle, ja, dann passiert erst recht nichts. So habe ich zumindest eine Chance, was zu bewirken. Auch wenn ich alleine das wahrscheinlich nicht schaffe. Aber ich habe zumindest eine Chance. Und ich bin davon überzeugt, auch in der ganzen finanziell gegen Werte Diskussion, Löhne zahlen können, Löhne nicht zahlen können, muss es doch einen anderen Lösungsansatz geben, um werteorientiert, um gesellschaftsorientiert, jetzt sind wir in einer gesellschaftlichen Diskussion auch schon wieder drin, besser oder, wie sagt man, bewusster zu handeln.
Wow, Sabrina, 100'000 Gedanken und so viele wichtige Themen. Du sprichst nicht nur Resilient Company an, sondern irgendwie mein ganzes Leben. Wenn du so Leute sagst, ja, aber das ist viel zu komplex und du kannst dich nicht und die Welt ist gerade eh zum Grund und was soll ich denn da, ich kann ja nichts bewirken und so. Ich kann das alles im Verlauf verstehen und das ist auch für mich overwhelming, oder? Und ich schätze es mega, auch dich zu hören, wo du sagst, nein, aber für mich hat es mittlerweile einfach Konsequenzen und ich mache nicht mehr alles mit und ich stehe auch auf, oder das hat dann Konsequenzen für mich. Wo ich mich mega drin auch höre, wo man manchmal das Gefühl hat, man ist eben allein auf weiter Flur, wenn man eben gewisse Werthaltung, gewisse Moral spielt, weil draussen spielt ja eh niemand mit Moral und es nimmt sich ja eh jeder, was er gerade will. Und nachher so Führungsgremien, wo man vielleicht noch eine Chance hat, etwas auch zu formen und zu entwickeln, eigentlich keinen Schritt weiterkommen, weil ja irgendwo der Chef und die Chefin und die spielen und miteinander und schauen in dem Sinn auf den eigenen Profit oder schöpfen das Potenzial nicht aus. Und die gesellschaftliche Komponente, ich meine, die ist crazy, oder? Zwei, drei Sätze dazu, aber nachher glaube ich, müssen wir den wieder beenden, weil sonst wird es ausufernd. Ich meine, du kennst die paar Sätze von mir, weil ich sie auch schon ein paar Mal gesagt habe, aber jetzt auch hier in dem Podcast. Punkt 1 ist, auf dieser Welt verdienen so viele Leute mit, sorry das Wort, absolutem Bullshit, wo niemand in unserer Gesellschaft braucht, wo die Gesellschaft nicht weiterbringt, wo die Welt ausnützt, you name it, so viel Geld. Es muss möglich sein, mit Sachen, die sinnvoll sind, die der Gesellschaft etwas bringen, der Weltgesellschaft, der Schweizer Gesellschaft, eurer Nachbarschaft, die echt etwas bringen, zumindest genug Geld zu verdienen. Es muss möglich sein, mit positiven Sachen ein gutes Leben können zu führen und nicht nur mit Sachen, die anderen Menschen ausnehmen. Jetzt könnt ihr daraus sagen, Shelby, du bist naiv. Okay, dann lass mich in dieser Naivität. Das ist das, was mich am Leben hält. Der Glauben an das. Was mich aber zu einer ganzen Theorie bringt, wo ich finde, ja genau, aufstehen und dafür kämpfen, doch, du hast recht, das müssen wir. Wir müssen sagen, wenn etwas falsch läuft, wenn etwas vielleicht eben sogar so falsch läuft, dass es Menschenleben Risiken einnimmt. Aber ich würde es nochmal in einen anderen Kontext hineingeben. Und zwar folgendem. Du weißt, die mich kennen oder auch so ab und zu mal einen Podcast hören, wissen auch, dass ich Familie habe, drei Kinder. Und dann stellt man sich noch zwei, drei andere Fragen, vielleicht vom Leben, als, weiss nicht, also nicht Vorwurf sagen, Leute, die kein Kind haben, um Gottes Willen. Aber ist mir letztens wieder aufgefallen. Schau, folgende Theorie. Vielleicht ein bisschen utopisch, aber folgende Theorie in dem Kontext. Du hast ja auch ein bisschen Erfahrung aufgrund von deiner Vergangenheit, was Kulturbranche, Eventbranche, Musikbranche, wie das hart ist, mit dieser Leidenschaft Geld zu verdienen oder können zu leben. Und meine Kinder, ein Beispiel, die findet mega cool, Silberbüchs, Kinderband Silberbüchs. Da aussen alle Familien mit Kind, Silberbüchs, machen das wirklich, wirklich sensationell. Meine Kinder singen die Lieder, wir gehen auch Konzerte, die kommen inspiriert wieder heim, die sind kreativ. Du siehst, was, im Moment sind es drei, früher sind es vier gewesen, was die drei für einen Impact haben auf ein Menschenleben. So positiv, so fröhlich, die Geschichten, die konsumieren das, sie machen das in eigene Geschichten, sie nehmen das mit ins Leben. Sensationell. Und es ist so hart, wahrscheinlich, soweit wie ich das weiss, für solche Künstlerinnen und Künstler, überhaupt ihr Leben damit zu verdienen. Und auf der anderen Seite nehme ich das Beispiel von diesen Steueranwälten, die damit Geld verdienen, dass sie die Leute, die eh schon viel Geld haben, noch reicher machen, indem sie weniger Geld und weniger Steuern zahlen. Ah, okay, Achtung, Achtung, tue mich nicht in die politische Ecke, es geht nicht um das, es geht nur um die Werte und moralische Sicht, die wir diskutieren. Das bringt unsere Gesellschaft nichts. Es nimmt sogar unsere Gesellschaft, und nimmt sogar weltpolitisch, auch wenn das utopisch wird mit verschiedenen Ländern, aber es nimmt unsere Gesellschaft etwas. Massiv. Und die können sehr, sehr gut davon leben, weil es einen Markt gibt, der das nachfragt, nämlich den Markt der Reichen. Weil alle anderen haben die Chance, in den Markt gar nicht einzutreten. Da ist eigentlich gar keine wirklich offene Marktwirtschaft, einen erfahrenen, teuren Steuerberater reinzuholen, weil den können sich nicht alle leisten. Und auf der anderen Ende, klar, wir können über Pflegepersonal reden, wir können über das Altersheim reden, wir können über Ärztinnen und Ärzte reden. Das ist ja, nein, aber auch über Künstlerinnen und Künstler, die Kinder inspirieren, die den Kindern aufzeigen, was sie aus ihrer Fantasie machen können. Die verdienen nichts und die anderen verdienen zu viel. Und das eine bringt der Gesellschaft wahnsinnig etwas, die anderen bringen der Gesellschaft faktisch eigentlich nichts. Meine Utopie ist, das müssen wir können ändern. Wir müssen können in unserer Gesellschaft sagen, denen, die etwas, wirklich der Gesellschaft etwas bringen, die dürfen gut Geld verdienen. Und die, die nichts bringen, dürfen. Also, unsere ganze Gesellschaft wertebasiert aufbauen. Jetzt können wir sagen, ja, auf welchen Werten und wer bestimmt denn die Werte? Alles okay, okay. Wir bremsen da mit dieser Diskussion. Aber mehr in dieser Richtung zu denken, da höre ich dich. Weil ich manchmal auch so resignierend bin und sage, ja, warum sollte man überhaupt noch für seine eigene Überzeugung kämpfen? Du hast ja eh keine Chance. Aber doch, ja, du hast recht. Lass uns die Utopie, die ich vielleicht jetzt skizziert habe, ein bisschen versuchen zu leben in unserem Kleinen, dass die Leute, die etwas unserer Gemeinschaft bringen, davon profitieren und die der Gemeinschaft nichts bringen, Temu. Nein, ich kaufe das Zeug, Temu nicht, weil die bringen unserer Gesellschaft nichts.
Und ich wünsche mir in dem Zusammenhang, weil ich spüre schon auch, dass die Menschen mehr aufstehen im gesellschaftlichen Kontext. Weil als Deutsche bin ich, auch wenn ich jetzt seit über 10 Jahren in der Schweiz bin, doch noch sehr interessiert daran, was auch politisch in Deutschland läuft.
Ich übrigens auch wenn ich Schweizer bin.
Genau, weil das auch ein europäisches Thema ist.
Sehr spannend, oder?
Ich meine, die Leute stehen endlich wieder auf, oder? Und das spüre ich. Nicht nur bei uns in Deutschland, auch in Amerika, was da abgeht aktuell. Die Leute trauen sich aufzustehen. Und ich wünsche mir, dass die Leute das auch mit in die Unternehmen tragen. Und diese Motivation, alle, die es schaffen, schon schaffen, gesellschaftlich aufzustehen, die müssen das auch in ihrem Unternehmen tun. Sei denn, sie arbeiten schon im besten und werteorientiertesten und stimmigsten Unternehmen der Welt für sie. Nehmt das mit, weil das ist ja genau das unser Thema eigentlich, oder Leadership, Unternehmenskultur, um das darauf nochmal zu übertragen. Es gibt die Möglichkeit, auch in diesem Umfeld aufzustehen. Und nicht nur als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern allem auch auf dieser Führungsebene. Es gibt fast immer noch einen Chef drüber, außer man ist irgendwie Inhaber geführt und man ist selbst der Inhaber und drückt einfach nur seine Sicht durch. Dann ist die Chance groß, dass alle Guten und die was verändern wollen, einfach irgendwann abwandern und die ängstlichen, schlechten, die Ja-Sager vielleicht bleiben, oder? Die Gefahr besteht in dem Zusammenhang schon auch immer. Nur es gibt auch ganz viele Szenarien, wo es etwas bringt, im Sparring, in der Führungscrew, mit dem Chef, der Chefin direkt, mit den Peers, mit den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, dort nicht einfach zu akzeptieren und irgendwann auch sagen zu können, genug ist genug. Jetzt sage ich etwas, das stimmt jetzt nicht mehr mit meiner Werthaltung überein. Das Unternehmen schreibt sich aber vielleicht sogar noch auf die Fahne und hält es nicht ein. Da kann ich doch nicht einfach nur sitzen bleiben und schweigen. Und ich wünsche mir, dass das, was gesellschaftlich aufkommt, auch in Unternehmen kommt. Und zwar weil, wenn die Unternehmen einen Schritt in die Richtung machen, dann haben sie umgekehrt. Ich glaube, da gibt es ganz viele Synergieeffekte zwischen Gesellschaft und Unternehmenskultur.
Mega wichtig, und ich glaube, was man in dem Kontext noch muss sagen, ist, all das funktioniert dann, wenn man nicht rein den Shareholder Value in den Vordergrund stellt. Ja. Und das ist eine Diskussion, die man vielleicht auch schnell müssen aufmachen. Also, als ich in mein Berufsleben eingestiegen bin und ich auch bei einer von diesen grossen Schweizer Banken meine Lehre gemacht Zu dieser Zeit ist das Thema Shareholder Value aufgekommen und gesagt, ja, das von dem schon abgekommen. Und ehrlicherweise, ich bin ja schon ein paar Jahre älter geworden, ehrlicherweise, muss ich da schnell die Kamera sagen, hat sich, und das ist vielleicht das Resignierende, dann auch nicht so viel da. Weil wir ja genau in dieser Thematik gesagt, ja, die Arbeitsplätze und ich muss erfolgreich sein und gewinnen und ja, der Treiber sind auch vielleicht von sich zum Zurückkommen auf unsere Anfangseinstiegsdiskussion sich gesetzlich nicht ganz oder wenn gesetzlich ja, aber moralisch nicht korrekt zu verhalten. Also das ist wieder ein Grundsatzaspekt, sagen, hey, eine Unternehmung hat eine höhere Verantwortung als nur der für ihre Aktionärinnen und Aktionäre zu liefern. Das ist meine klare Überzeugung. Der ist aber in der Gesellschaft beziehungsweise auch in der Wirtschaft und im Wirtschaftsrecht noch nicht angekommen. Oder auch auf der politischen Ebene eben nicht richtig angekommen. Und der andere Kontext, wo man glaube jetzt wirklich auch noch mal anschauen müssen, ist, wenn ist eben genug und was passiert, wenn ich nicht anstehe und dagegen kämpfe. Und da bin ich im Fall gerade diese Woche auf eine Aussage gestossen im Podcast von Lanz und Precht. Also Markus Lanz und Richard Maria Precht.
Ich weiß gar nicht genau, was das zwei Namen ist.
Lanz und Precht. Einer von den erfolgreichsten deutschen Podcasts. Aber auch da wieder, es geht mir nicht um die politische Ausrichtung. Der Herr Precht ist sicher sehr links ausgerichtet. Der Herr Lanz, als Journalist, muss er grundsätzlich neutral sein. Aber was interessant ist, sie haben die Iran-Situation diskutiert. Und wie das entstanden ist, dass sich die amerikanische Regierung und scheinbar mitunter einfach vor allem der Präsident Trump dazu entschieden hat, jetzt in den Krieg gegen den Iran einzutreten. Da gibt es einen umfangreichen Artikel aus der New York Times. Ich würde mir gerne in den Shownotes auch verlinken. Und die diskutieren über den Artikel, wer da scheinbar über mehrere Tage in diesem Raum gesessen sind. Netanyahu ist auf Washington gekommen, hat präsentiert, scheinbar wirklich eine Präsentation gehalten, warum dass man jetzt unbedingt gegen den Iran muss kämpfen. Und auch diskutiert worden ist, dass das gar nicht so viel Sinn macht, was da er erzählt und bla bla bla. Und welche Lager sich gebildet haben, wer nicht das wollen machen und Donald Trump aber irgendwie das wollen und so. Und dann gibt es die Rolle von dem militärischen Beauftragten, vom General, Dan Kane. Und der ist in unserem Kontext aus meiner Sicht mega, mega spannend. Der sieht sich in der Rolle, militärisch zu beraten. Es hat auch schon andere scheinbar General gegeben in dieser Position, die sehr stark die Meinung vertreten haben. Also mach's oder mach's nicht, was ist sinnvoll, was nicht. Scheinbar der General Dan Kane übernimmt die Rolle vom Berater. Also zeigt zwar auf, was die Risiken sind, was vielleicht nicht so sinnvoll ist, wenn man es macht, aber er lässt sich scheinbar nicht aus dem Fenster zu lehnen und sagt dem Präsident Trump, mach das nicht, sonst, sondern geht in die Beraterrolle.
Also er zeigt irgendwie Argumente beider Seiten auf und sagt dann, das ist die Auslegeordnung, jetzt entscheidet auf der Basis.
Genau, und aus dem Argument kann man durchaus vielleicht ausinterpretieren, ob er es richtig findet oder nicht. Das durchaus gemäss dem Artikel / den Ausführungen vom Richard David Precht, Entschuldigung, so heisst er, und dem Markus Lanz. Aber er bezieht keine Stellung. Das macht er scheinbar nicht. Andere haben das scheinbar früher auch schon gemacht. Auch der General, der in der ersten Amtszeit von Trump an dieser Seite gestanden ist, hat das ganz anders gemacht. Und trägt am Schluss einfach den Entscheid stillschweigend mit. Und das ist ja ein bisschen unsere Diskussion. Und das Interessante ist, hören wir vielleicht schnell rein, wie denn die Analyse von Markus Lanz und dem Richard David Precht ausfällt auf der Ebene von der Rolle, wo der General Dan Kane spielt.
Aber ich fand diese Rekonstruktion hochinteressant und es zeigt ehrlich gesagt auch, wie viel Hybris da im Spiel ist.
Ja, weißt du, wie viel idiotische Dinge dadurch geschehen,
weil man es kann.
Genau. Dass sich Menschen nicht trauen, ihren Chefs zu widersprechen. Ja, dass in diesem Moment der Militärmann nicht gesagt hat, ja, das ist Schwachsinn, was du davor hast, Mr. President, und wenn du das wirklich machst, dann trete ich zurück.
Ja, das ist das, was man ja auch aus dem Kreml immer wieder hört, dass Putin seit langer Zeit nicht
natürlich,
mehr wirklich
erfährt. Natürlich, das ist ein System, wo die Leute Angst haben und wo am Ende nur noch die Ängstlichen übrig bleiben. Ja, weil die anderen entweder entfernt werden oder im USA, wo sie die Möglichkeit haben, freiwillig gehen.
Also es ist wahnsinnig krass eigentlich, wenn man sich das vor Augen führt, oder? Also heisst das konkret, wir haben all das Dilemma im Moment und der gestiegene Ölpreis aus meiner Sicht ist Nein, für uns eine Seitennotiz, für viele Länder im asiatischen Raum, im ostasiatischen Raum ist schon das ein grosses Dilemma mit Rationierung von Benzin und allem. Aber all das Dilemma mit Menschenleben, wo nicht nur vom Spiel stehen, sondern wo ums Leben kommen sind, Menschen, die ums Leben gekommen sind, wirtschaftlich, alles, nochmal, ich bin am Schluss kein Experte, aber das passiert, weil mehr oder weniger eine, zwei, drei in dem Gremium mitunter vor allem der Präsident sagt, ich will jetzt das. Man kann den Artikel lesen oder die Analyse von diesen beiden, was da für Gründe sind, warum das man macht. Auch das ist absolut absurd, aber okay. Und niemand anders steht und sagt, hey, stopp! Mhm. Das machen wir sicher nicht. Es gibt wie keine Absicherung mehr. Aber gut, kann man sagen, das haben wir jetzt beim Trump schon lange gesehen. Aber trotzdem, dass ich das nochmal bewusst werde. Es gibt wirklich keine Absicherung mehr, die fatale Entscheidungen, und wenn man es auf unsere Unternehmensebene übernimmt, fatale Entscheidungen für das Unternehmen können verhindert werden, weil niemand aufsteht. Oder weil die Relevanten nicht aufsteht. Oder weil jemand allein die Macht hat, über alle anderen Köpfe hinweg zu entscheiden. Das ist schon recht krass. Wenn ich noch einen Satz dazu ergänze. Aber wenn ich mir überlege, ich schaue in mein Leben rein, dann ist es zwar nicht so, dass ich immer alles einfach geschluckt habe und einfach mitgetragen habe, sondern im Gegenteil. Aber ich bin meistens irgendwann gegangen.
Ja, das kenne ich leider auch.
Und bis heute zu unserer Diskussion bin ich eigentlich, wenn ich rückblickend so ambivalent war in meiner eigenen Analyse, ich habe es im Nachhinein immer richtig gefunden, dass ich für die Werte, die da vertreten werden, in verschiedenen Lebenssituationen, in verschiedenen beruflichen Situationen, nicht einstehe, dass ich das nicht mittrage. Aber ich habe es immer auch ein bisschen im Nachhinein bereut, nicht für meine Werte gekämpft zu haben, weil ich glaube, teilweise auch ein ganz klares Gespräch mit anderen, dass auch Werte wären, die den Menschen entsprechen, die in diesen Organisationen arbeiten. Und die Macht... Positionen sind, die eigentlich entscheiden können, dass es in eine andere Richtung geht. Und ich habe zwar den Weg genommen, den Richard David Precht da beschreibt, im Sinne von, ich habe auch jeweils gesagt, ciao, da mache ich nicht mit. Aber ich habe auch nicht dagegen gekämpft. Bis zum Letzten, sorry.
Ja. Frage ist da sicher auch immer, ja, wie tief steckt man auch emotional drin, wie stark ist die Leidenschaft drin. Ich habe gerade gesagt, ja, das kenne ich auch und es gibt das ein oder andere, wo ich sage, ja, also ist auch völlig okay, dass ich nicht drum gekämpft habe. Ich habe irgendwann gesagt, ist nicht meins, kann nicht mit einhergehen, aber es war nicht so ein kritisches Thema oder für andere hat das gestimmt, die waren da happy mit dem Konstrukt oder muss ich sagen, ja, okay, ist jetzt nichts Weltbewegendes gewesen.
Sind einfach nicht die gleichen Werte.
Sind einfach nicht die gleichen
Werte. Wir passen nicht zusammen.
Genau, und dann gibt es aber Themen und ich habe das Gefühl, dass ich dich auch ein bisschen kenne, dass die Themen, wo du es vielleicht auch bereut hast, dann auch eine Ebene erreicht haben, ja, da ist menschlich was nicht in Ordnung. Da hat es vielleicht auch was zu tun mit Ausnutzen, mit keine Fehler auch mal eingestehen, nicht immer den besten Weg im Sinne fürs Unternehmen, fürs Team, für menschliche Komponente auch einzuschlagen. Und das wären genau wahrscheinlich die Szenarien, wo du sagst, ja, das bereue ich vielleicht auch ein bisschen und etwas, wo du vielleicht in Zukunft oder wenn du es jetzt nochmal machen könntest, anders eingestanden wären. Verstehe ich dich da richtig?
Ja, die Frage wäre für mich natürlich, ob ich mit dem Kampf in dem Sinn muss gehen. Ich habe es immer gehasst. Das ist nicht sinnvoll. Meine Überzeugung ist nicht eins gegen eins. Meine Überzeugung ist, Lösungen miteinander zu finden für irgendwie die Menschen, die da irgendwie sind und arbeiten. Aber es ist natürlich auch ein bisschen naiv, oder? Weil das Gegenüber spielt ja das Spiel mit mir nicht mit. Mhm. Also das Gegenüber, oder die Gegenübers, die ich da hatte, die wären mit mir ins 1-2-1. Und das einzige Ziel wäre gewesen, gegen mich zu gewinnen. Was wahrscheinlich die meisten auch geschafft hätten, weil sie in einer anderen Machtposition gewesen sind als ich. Aber ich habe es nicht gemacht, weil ich gar nicht den 1-2-1 Kampf gesucht habe, weil es geht gar nicht um mich. Aber mit meinem Zurückziehen habe ich das System ja auch nicht geändert. Und das ist das, was richtig ist, wo ich also bereue oder mich hinterfrage, hätte man es anders machen müssen. Und halt ein bisschen das 1-2-1 auch in Kauf nehmen, dass es halt persönlich geworden wäre. Obwohl das ja genau mir total widerstrebt. Aber es kommen halt ehrlicherweise auch noch einen anderen Gedanken auf. Ich meine, wir haben in der letzten Folge über den Patrick Fischer-Fall geredet und das ist, wir haben immer gesagt, wir reden nicht über Corona und Covid, weil das ist hoch emotional. Und die einen finden das ja alles sowieso easy, was coronamäßig passiert ist, und alle anderen finden, ja eben, es war ein Gesetzesbruch gewesen. Aber Sabrina, weißt du, also ich bin aus Gremien zurück. Dritte habe mich dort entfernt, weil es Corona-Fall gegeben hat, wo mitunter, also, wo es Fall gegeben hat, wo mitunter mit Covid zu tun hat, wo ich gesagt habe, da kann ich nicht dazu stehen. Mhm. Also, puh. Wenn wir sehen, was mit dem Patrick Fischer passiert ist letzte Woche, weiß nicht, ob das auch so einige Konsequenzen hätte, wenn wir die Geschichte nochmal mit Führer graben. Mache ich jetzt nicht, weil ich nicht das 1:1 wette. Immer noch nicht.
Aber was man, und ich meine, das ganz große Thema, was wir jetzt hier gerade auch irgendwann machen, was du auch machst, ist ja eine gewisse Selbstreflexion. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Und wenn ich dich jetzt trotzdem so ein bisschen in die Selbstreflexion nochmal reinnehme und das so ein bisschen auch vielleicht analysiere, nicht auf einen spezifischen Fall, aber generell öffnest du dich jetzt hier auch ein bisschen, ist ja auch so die Frage, okay, ich habe immer das Gefühl, ja, es gibt zum einen, gibt es Szenarien oder auch andere Menschen, die veranschaulichen uns einfach, was passiert, wenn wir uns nicht weiterentwickeln. Mhm. Das ist dann trotzdem Learning, das kann man dann mitnehmen und es woanders besser machen, das Umfeld suchen, was dafür empfänglich ist und es vielleicht aus einer noch Nische mit Gleichgesinnten streuen. Und vergrößern, versuchen, Reichweite damit zu erlangen. Das ist so wie das eine.
Lobbyismus.
Das, ja, in einem guten Sinne dann vielleicht. Oder wenn man,
oh, je nach Sichtweise, oder?
Ja, also, genau, deshalb genau. Vielleicht. Ja. Und das andere ist aber, wenn man das jetzt nochmal reflektieren würde, oder wenn du das auch reflektierst, was wäre deine Chance gewesen in diesen Fällen? Oder weil, und da darf ich jetzt auch mal einen Simon Sinek vielleicht nennen, oder der ja zum Beispiel auch ganz klar sagt, du musst nicht in einer Führungsposition sein, um Leader oder Leaderin zu sein.
Ja.
Ich finde, es lässt sich gut transferieren, oder du musst nicht in einer Führungsposition sein, um auch Macht auszuüben.
Ja.
Es gibt auch, wie das Phänomen Macht der Masse, oder was kann man da alles bewegen? Und da wäre es jetzt spannend, sich zu überlegen, die Situation, wo du bereust, dass du nicht drum gekämpft hättest. Hättest du das Potenzial gehabt in eine Machtposition? Oder es klingt jetzt alles wieder sehr manipulativ, aber letztendlich ist das, oder?
Du kannst Macht ja positiv ausüben.
Hättest du eine realistische Chance auch gehabt, wenn du länger durchgehalten hättest, vielleicht auch emotional, irgendwo in eine Machtposition zu gelangen, um doch auch was verändern zu können? Auch wenn es natürlich mühsam ist, immer aufzustehen und etwas zu sagen, etwas auch zu widersprechen, wirklich darauf aufmerksam zu machen, wenn etwas nicht gut läuft.
Hey Sabrina, das ist ja eine Wahnsinnsfrage, die du mir stellst. Und ich sie im Fall noch gar nicht so richtig durchgecatcht habe. Und genau jetzt das passiert. Und ich glaube, ich kann dir die Frage beantworten mit Ja. Crazy.
Und vielleicht können sich alle da draußen sowas auch mal fragen gerade.
Und ich kann dir aber auch sagen, warum ich das mit Ja beantworte. Weil ich heute in meinem Leben mehr weiss als früher. Mhm. Weil ich heute in meinem Leben auch solche Situationen in einen anderen Kontext kann stellen, als ich fähig bin vor, ich sage jetzt nicht wie viele Jahre, weil ich kann mir noch ausrechnen, wo das gegangen ist und so. Aber wo ich wie wüsste, okay, ich könnte vielleicht das Ganze, ich habe die Thematik auch immer im 1:1 angesprochen, also im 1:1 Feedback gegeben und sagen, hey, das stimmt für mich nicht, das geht nicht und so. Natürlich hat man auch mit Leuten rundum über solche Themen diskutiert, aber natürlich nie politisch, nie strategisch, nie lobbyistisch, nie so, hey, man muss gegen das ankämpfen, also ich schaue, welche Allianzen ich kann schmieden, das. Und ich würde mir nicht sagen, dass, wenn ich jetzt ein bisschen reflektiere und sage, doch, heute würde ich die Allianz schmieden und dann würde ich die zu Fall bringen. Das geht's nicht. Aber ich habe diesen Chefinnen, Chefen, diesen Peers auch entsprechend versucht, in all unseren Kommunikationswissenschaften, die wir gelernt haben, gute und sinnvolle Feedback zu geben.
Mhm.
Und aufzuzeigen, warum das aus meiner Sicht nicht okay ist. Und hat dann mir erhofft, dass es etwas auslöst. Und das ist natürlich naiv.
Mhm.
Das ist vor allem bei Leuten, die wir kommen zurück, wahrscheinlich auch in den Bergbahnenfall, wenn der CEO am Sicherheitschef sagt, du weißt einfach schon, von wem das. Mit dem kannst du auch nicht wertebasiert kommunizieren. Und dort habe ich, glaube ich, schon sehr lange in diesen Fall, wo ich jetzt ein bisschen traurig zurückschaue, mich darauf beruht, ich will es richtig machen. Ich will es wertebasiert machen. Ich will richtiges Feedback geben. Ich will nicht eben kämpfen. Ich will nicht lobbyieren. Ich will nicht in die Allianzen schmieden, um das zum Fall zu bringen. Um das geht es mir nicht. Aber ehrlicherweise würde ich das heute vielleicht wirklich ein bisschen anders anpacken, dass es zwar die Ebene gibt, auf die den Feedback geben, offen ansprechen, was immer auch für mich persönlich auch immer eine Herausforderung war, eine Überwindung gebraucht hat. Und dann aber wahrscheinlich mit meinem jetzt unternehmerischen Rucksack, der dazugekommen ist in den letzten Jahren, würde ich die Führungsperson wahrscheinlich darauf ansprechen, hey, schau, und ich bin überzeugt, das, was ihr da macht oder das, was du da machst, das bringt der Organisation, der Firma nichts, im Gegenteil. Wir nehmen die Leute aus. Und ehrlicherweise, ich will nicht in einen 1-zu-1-Kampf mit dir gehen, aber im Sinne der Sache fordere ich stärker, und das habe ich so nicht gemacht, dass sich etwas ändert. Und wir müssen zusammen besprechen, von mir aus gemeinsam, wie sich das ändert. Und sonst gehe ich vielleicht in den Kampf. Mhm. Also weißt du, ich würde den Weg proaktiv mit diesen Leuten aufzeigen. Ich will nicht einfach hindurch wahrscheinlich Allianzen schmieden, um die zum Fall zu bringen. Das wäre nicht, das ist nicht meine Art. Intention. Das ist ja nicht, das. Aber ich habe mit positivem Ansatz versucht, die Themen anzusprechen. Und das ist im Nachhinein naiv. Ich würde versuchen, klar aufzuzeigen, was meine Überzeugung ist, was für die Organisation wichtig ist, was für das Potenzial, was für die Menschen, die in dieser Organisation arbeiten, für das Ökosystem, wie man heute auch sagt. Besser wäre, menschlicher wäre, moralisch vertretbarer wäre. Und vielleicht auch mit besser aufzuzeigen, zu was ich bereit bin, für das einzustehen. Und es nicht nur auf meine eigene Person beziehen. Das würde ich heute wahrscheinlich anders machen.
Ist für mich gerade der klare Aufruf auch an alle, mal so eine Selbstreflexion auch durchlaufen, egal auf welcher Ebene. Sich die Gedanken zu machen, sich zu überlegen, wo wäre ich heute vielleicht aufgestanden oder wo wäre ich besser aufgestanden? Vielleicht gibt es die Fälle auch gerade im aktuellen Unternehmen, in euren aktuellen Positionen, wirklich mal mit dieser Selbstreflexion zu starten und sich wirklich auch mal zu überlegen, was sind meine Werte? Was geht mir vielleicht auch permanent hier gegen den Strich? Und das hat was mit meiner Wertehaltung zu tun. Und sich dann daraus auch einen Aktionsplan vielleicht zu schmieden und sich zu überlegen, wie kann man das strukturiert angehen? Nicht mit der falschen Intention zu sagen, ja, ich bringe jetzt einfach Leute zu Fall oder ich mache jetzt einfach Stunk, sondern wirklich mit einem positiven Hintergedanken zu sagen, ich möchte was verbessern. Ich möchte im Sinne der Sache, wie du es richtig formuliert hast, finde ich, im Sinne unseres Unternehmens, im Sinne unseres Teams, im Sinne von die guten Leute auch zu halten, Innovationskraft zu fördern, High-Performance-Teams zu bilden. Und das sind ja alles Aspekte, das ist mir absolut wichtig und ich überlege mir, wie ich das erreichen kann. Dazu rufen wir auf.
Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Hast auch du Lust, die Zusammenarbeit von morgen aktiv zu gestalten? Wir sind davon überzeugt, dass man nur mit den Menschen im Zentrum nachhaltigen Unternehmenserfolg sichern kann. Interessiert? Dann melde dich bei uns unter contact@resilient-company.ch oder schau auf unserer Website vorbei. Abschließend freuen wir uns über ein Like und wenn du diese Folge mit einer Person aus deinem Umfeld teilst, die das unbedingt auch gehört haben muss. Bis zum nächsten Mal beim Resilient Company Podcast.